Das Thema Organe ist ein so quasi Verbrecherthema der Sonderklasse. Sowohl der Begriff Organspende als auch der Begriff Hirntod sind verlogene Begriffe. Also ich sehe einen roten Faden, der beginnt bei der Kindesabtreibung über die Organentnahme zum Impfzwang. Ja, also alle diese drei Konzepte, Kindesabtreibung, Organentnahme und Impfzwang, haben ein Menschenbild, wo der Mensch nur Ware ist. Ja, also wo der Mensch so quasi wie ein Sklave behandelt wird, ja, und wo ich ihn nach Belieben töten kann. Ja, und, oder für medizinische Experimente verwenden kann. Das ist ein Menschenbild, ja, das schlussendlich dann im Transhumanismus endet.
Liebe Zuseher, wie oft haben Sie bereits über Ihren Tod nachgedacht? Oder über ein mögliches Koma? Wissen Sie, was dann mit Ihnen passiert? Wer über Sie, Ihren Körper und Ihre Organe bestimmen kann? Oder auch die Ihrer Kinder? Das sind Themen, die wir verständlicherweise gerne wegschieben, solange es uns gut geht. Warum es aber ratsam ist, sich lieber heute als morgen damit zu beschäftigen, erklärt uns mein heutiger Gast, Diplom-Ingenieur Andreas Kirchmeier. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Andreas Kirchmeier ist Unternehmensberater, Lebensschützer und engagierter Christ. Seit 25 Jahren klärt er bereits über die schaurigen Hintergründe der Organspende auf. Wobei Spende ein sehr unpassender Ausdruck ist. Und damit steigen wir auch gleich mitten ins Thema ein. Ich habe Organspende gesagt. Warum ist dieser Begriff eigentlich falsch?
Ja, wenn ich den Begriff höre, kriege ich Zustände. Ja, es ist ein verlogener Begriff, ja. Weil eine Spende etwas ist, wo ich also freiwillig und informiert etwas von mir hergebe. Ja? Und das ist also im Fall einer Organentnahme überhaupt nicht gegeben. Beide Begriffe, sowohl die Organspende wie auch der Hirntod, sind Marketingbegriffe aus der Transplantationsmedizin zum Schaden der Patienten. Wenn ich vielleicht gleich in medias res gehen darf, ja. Es wird suggeriert, dass die Organspende von einem toten Menschen kommt, und das ist falsch. Weil wenn der Mensch tot ist, wird Leichengift ausgeschüttet, ja, und in dem Moment, wo Leichengift ausgeschüttet ist, sind die Zellen und die Organe unbrauchbar. Deswegen, also lebt der Mensch. Also du kannst nur von einem lebenden Menschen, ja, Organe und Zellen entnehmen. Und also sowohl der Begriff Organspende als auch der Begriff Hirntod sind verlogene Begriffe, und ich kann Ihnen da gern noch ein bisschen Hintergründe dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Auf all das werden wir natürlich jetzt eingehen. Das war jetzt ein großer Bogen, den Sie mal am Anfang gespannt haben, aber sehr gut. Kommen wir jetzt mal zu den gesetzlichen Regelungen, weil der Tote oder nicht ganz Tote oder Hirntote kann ja selber nicht mehr entscheiden, ob man ihm jetzt seine Organe nimmt oder nicht. Mhm. Deshalb muss ja irgendwer anderer dafür entscheiden. Aber wer tut das? Welche Lösungen haben wir hier in Österreich? Welche Lösungen haben wir hier in Deutschland?
Es gibt also in Europa zwei Lösungsmodelle. Das eine Lösungsmodell ist die sogenannte Zustimmungslösung, so wie es sie in Deutschland gibt. Ja, also wo du so quasi zu Lebzeiten zugestimmt haben musst, dass deine Organe entnommen werden können nach deinem Tod, ja, obwohl du gar nicht tot bist, in Klammer. In Österreich und in ungefähr 2/3 der europäischen Länder gibt es die sogenannte Widerspruchsregelung. Widerspruchsregelung, also wenn du die Widerspruchsregelung, also das heißt, jeder, der nicht zu Lebzeiten widersprochen hat, ja, ist damit automatisch Organspender. Wenn du den Begriff Widerspruchsregelung ins Englische übersetzt, ja, dann heißt es presumed consent. Ja, und das ist also noch viel aussagekräftiger. Es heißt nämlich angenommene Zustimmung. Ja. Das heißt, ich brauche, Frau Mittermann-Skuber, ich brauche Sie gar nicht fragen, ich nehme automatisch Ihre Zustimmung an, außer Sie haben es widersprochen. Ich halte Gesetze, wo man deine Zustimmung annimmt, ohne dich zu fragen, ungefragte Zustimmung, ja, für juristisch bedenklich, ja, und in einer Demokratie eigentlich unerträglich. Ja. Weil man könnte mit dem gleichen Argument sie enteignen und andere Dinge machen. Ja. Und das Gesetz und diese gesetzliche Regelung der Widerspruch kennt in Österreich kaum jemand. Ja. Das ist nur Insidern bekannt.
Also fassen wir das zusammen. Es wird in Österreich bei der Widerspruchslösung, beziehungsweise in 2/3 aller europäischen Ländern, haben Sie gesagt, gilt die Widerspruchslösung. Wenn die gilt in einem Land, dann wird werden jeden Hirntoten die Organe entnommen, ungefragt und ohne Zustimmung, außer er trägt sich in ein Widerspruchsregister ein, was man online machen kann. Das ist jetzt mal die Widerspruchslösung. Und in Deutschland gilt aber noch die Zustimmungslösung. Das ist genau das Umgekehrte. Da muss man zu Lebzeiten zustimmen, sonst passiert nichts, sonst werden die Organe nicht entnommen. Das will aber Deutschland jetzt schon seit einiger Zeit ändern und es sieht so aus, als würde es auch dort jetzt zur Widerspruchslösung kommen.
Also vielleicht nur ganz kurz zur Widerspruchsregelung. Es gibt in Österreich dieses sogenannte Widerspruchsregister, in das kann man sich eintragen lassen, online oder indem man sich das Formular ausdruckt. Da sind also mit Stand Ende 23 62.000 Eintragungen. Ja. Das entspricht ungefähr 0,6% der Bevölkerung, also wenig, ja, bei ungefähr 9 Millionen Einwohnern. Und dieses Modell, also dieser Widerspruchsregelung, das wird auch in Deutschland diskutiert. Ja. Also das letzte Mal war das 2020, da gab es eine große Diskussion im Bundestag. Da gab es also eine mehr oder weniger knappe Mehrheit noch für die Zustimmungslösung, die dann also 2020 geblieben ist. Und das ist momentan wieder in Diskussion, ja, dass auch Deutschland, so wie halt 2/3 der europäischen Länder, auch auf die Widerspruchsregelung umsteigt. Ja. Das wird also gerade momentan auch im Bundestag noch diskutiert. Und der Hintergrund ist ganz einfach, also Länder, die Widerspruchsregelung hat, also können aufgrund der Widerspruchsregelung, weil weniger Leute davon wissen, mehr Organe bekommen als die Zustimmungslösung. Daher gibt es einen sehr starken Druck, auch in den europäischen Ländern von Zustimmung auf Widerspruch umzusteigen.
Ja, es ist ja auch klar. Ich meine, es ist ja auch sehr perfide, weil wer beschäftigt sich schon damit, mit der Organentnahme oder auch mit dem Tod eben, beschäftigen wir uns jetzt wenig. Das heißt, man muss sich ja explizit damit beschäftigen, wie das eigentlich mit der Organspende in meinem Land oder auch in anderen Ländern aussieht. Und das tut ja fast niemand. Deshalb machen Sie das ja, sage ich ja, es ist sehr perfide, weil Sie gehen davon aus, haha, da kommen wir dann zu mehr Organe, wenn die Leute das nicht wissen, eben nicht zu Lebzeiten widersprechen. Und man macht es halt dann einfach still und heimlich sozusagen. Ja, ja. Also der Grund ist ja, warum Sie es jetzt einführen wollen, ein vorgegebener Organ. Mangel, also zu viele Patienten, die auf Organe warten, zu wenige, die spenden in Deutschland jetzt. Ja, darum wollen Sie es ja umändern.
Genau so ist es. Es gibt also, wenn man so will, zwei, drei Wissensbarrieren. Ja? Also das eine ist, man kennt die Widerspruchsregelung nicht, also man weiß gar nicht, dass man widersprechen muss. Ja? Und es wird auch also fast nirgendwo aufgeklärt in Österreich, dass wir hier die Widerspruchsregelung haben. Also übrigens von den 62.000 sind ungefähr 10.000 Eintragungen aus dem Ausland. Das heißt, es gilt also bei Organentnahme des Territorialsprinzip, das heißt also auch wenn ein Urlauber nach Deutschland kommt und hier verunglückt, ja, dann ist er automatisch also Organspender in Österreich. Ja. Also die zweite so quasi Wissensbarriere ist, dass die Leute also annehmen, sie sind tot, ja, weil sie sich da auf die Politik und auf die Ärzte und auf die Kirche verlassen. Ja. In Wahrheit sind sie aber nicht tot. Ja. Sie atmen, ja, sie schwitzen, ja, sie haben alle möglichen Zustände. Wenn Eltern sich ein Kind anschauen, so wie es also in Deutschland passiert ist, dass also mit 20 Jahren verunglückt ist, oder meinem Cousin ist das passiert, mit 20 Jahren verunglückt, meine Tante öffnet den Sarg, schaut sich das an, und der 20-jährige Sohn bei blühendem Leben schaut aus wie ein 80-Jähriger, weil er in der Operation vergreist ist. Ja. Also das ist ein derartiges Schockerlebnis. Er hat weiße Haare gehabt und es gibt viele Eltern, die also solche Geschichten erzählen, ja, weil es totes Leben nicht gibt, weil der natürlich noch lebt. Ja. Und diese Wissens und das alles weißt du nicht. Und ich kann nur alle einladen, die das sehen, sich also mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es kann in Österreich wirklich jeden treffen.
Ja, und eben vielleicht dann in Deutschland oder auch Deutschen, die in Österreich sind, aber zu dem Thema kommen wir noch. Jetzt sind wir eben beim Hirntod. Sie haben das jetzt schon ein bisschen beschrieben. Vielleicht fangen wir dann nochmal von vorn an. Ein Mensch wird als Hirntod diagnostiziert. Wie wird überhaupt einmal die Diagnose gemacht? Von wem? Wer entscheidet denn das, dass du nicht ganz tot bist, halbtot bist, Hirntod? Was ist das überhaupt für eine Diagnose und wer entscheidet das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, weil, also klassischerweise Motorradfahrer verunglückt. Ja, verunglückt. Das heißt, dann der Notarzt, ja, muss eigentlich so quasi schon eine Vorentscheidung treffen. Ja, versuche ich denn das Leben zu retten oder setze ich den so quasi auf die Liste der, also der möglichen so quasi also Explantierten. Ja. Im Krankenhaus genau dasselbe. Ja. Ich muss dort entscheiden, will ich, dass er überlebt, ja, oder will ich ihn explantieren. Ja. Also es werden eine Reihe von Vorentscheidungen getroffen und es gibt einen großen Druck, ja, von Seiten der Krankenhäuser, dass wenn einer verunglückt ist, ja, dass man ihn explantieren kann, weil halt die Organe eines Menschen zwischen 500.000 und 1 Million Euro wert sind. Ja, das hat einen großen Wert, ja, und die wollen natürlich Geld verdienen und darum fällt also dort in einer Phase, wo es ums Überleben geht, ja, schon eine Vorentscheidung. Also der Dr. Coimbra, den ich also persönlich 2009 kennengelernt habe bei einem Kongress in Rom, sagt, das ist kein Hirntod, das ist eine Hirnruhe. Ja? Und zwischen einer Hirnruhe, ja, die sich also quasi, wo das Hirn also Ruhe gibt, um sich zu regenerieren, und einem Hirntod, ja, ist ein meilenweiter Unterschied. Also der Begriff Hirntod ist verlogen, ja, weil er nicht stimmt und weil er nur ein Vorwand ist, ja, dass ich jemand für tot erklären kann und dann mit ihm machen kann, was ich will.
Sie haben ja gesagt, es gibt lebende Tote, ist ein bisschen ein Widerspruch.
Ja. Das ist ein kompletter Widerspruch, ja. Und totes Leben gibt es nicht. Ja. Und du kannst Organe nur von einem lebenden Menschen entnehmen.
Das heißt, Fehldiagnosen oder eben, dass jemand vielleicht sogar nachhilft oder Missbrauch eben betreibt, das kann man absolut nicht ausschließen. Oder sagen Sie, ist sogar wahrscheinlich, dass das des Öfteren passiert?
Sagen wir so, man weiß auch, also, dass das natürlich, also gerade, also das Thema Organe ist ein so quasi Verbrecherthema der Sonderklasse, ja. Und die Verbrecherorganisationen wissen, dass man mit Organen mehr Geld verdient als zum Beispiel mit Rauschgift und mit Prostitution, ja. Also, das ist ein derartiger, eine, also, Grau- bis Schwarzzone der Sonderklasse, ja. Und also ich bin deklarierter Lebensschützer und die katholische Kirche sagt ja, also man soll das Leben schützen vom Beginn der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod. Ja. Der Hirntod ist kein natürlicher Tod, ja, das ist eine willkürliche Dings. Und wir wünschen uns alle einen guten Tod, ja, aber einen so quasi einen also eine Hirntoddiagnose und ein Ausschlag, du wirst ja dann wie ein Stück Vieh ausgeschlachtet, du wirst ja von oben bis unten so quasi aufgeschlitzt, ja, dann werden deine Organe entnommen, du wirst weiter belebt und wenn das Herz als letztes Organ also herausgenommen wird, dann stirbst du, ja, und das ist wirklich ein Tod, das wünsche ich also meinem schlimmsten Feind wünsche ich so einen Tod nicht wie das, was Organ ist, ich spreche von Organentnahme, Opfer, was die erleiden müssen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff Rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Sie haben sie schon angesprochen, Ihr Cousin war später nach dieser Organentnahme vergreist. Es wird eben davon gesprochen, die Leute schwitzen, sie haben ein Schmerzempfinden, sie haben teilweise verzerrte Gesichter nach der Organentnahme, weiße Haare. Es wird davon gesprochen, dass sie teilweise angeschnallt werden müssen, weil sie eben noch Reaktionen haben auf diese Organentnahme. Und Sie haben vorher davon gesprochen, er springt herunter, so ist es nicht. Nicht ganz, aber natürlich, die Reaktion ist da und deshalb auch das Anschnallen. Das heißt, man weiß ja, es ist ja auch eine Kritik, dass man sagt, man weiß ja überhaupt gar nicht so viel über diesen Zustand. Wie fühlt sich der Mensch denn wirklich? Also, oder auch über den Tod, die spirituelle Ebene. Also, da greift ja viel ineinander, wo man einfach viel zu wenig weiß. Und trotzdem macht man das und nimmt den Menschen oder geht das Risiko ein, dass der eben unfassbar leidet.
Das sind ein paar sehr gute Fragen impliziert. Ich erinnere mich an einen Leserbrief in der Kronenzeitung. Das war ungefähr 2002, 2003. Hat eine Frau geschrieben, ja. Also sie hat gesagt, sie ist im Koma gelegen, ja. Sie hat sich selbst liegen gesehen. Also solche Berichte gibt's, ja. Die Ärzte haben gesagt, ja, das wäre ideale Organlagerstätte, ja, zum Ausbeuten. Und sie hat sich, also sie, die sie das beobachtet hat, hat sich noch gedacht, das will ich nicht, ja, und hat gesagt, sie kämpft um ihr Leben, ja, und sie hat gesagt, das Glück für sie war damals das, ja, dass ihr Mann nicht von ihrer Seite gewichen ist, ja, der ist an ihrem Bettrand gesessen und hat also sich gewehrt, dass also mit seiner Frau da etwas passiert, ja, und mit diesen vereinten Kräften, der Mann, der sie nicht losgelassen hat, und die Frau, die auch gesagt hat, das will sie nicht, dass das mit ihr passiert, ja, die haben das also, und sie ist dann wieder erwacht, ja, und sie hat dann diesen, also ich habe eben mit diesem berührenden Leserbrief geschrieben in der Kronenzeitung, ja, und das, also es gab ein paar Berichte damals in der Kronenzeitung, weil sich ja kaum jemand über dieses Thema zu schreiben traut. Also das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, dass du ja mit den Organen, ja, viel mehr transplantierst als nur Fleisch, ja, oder Gewebe, ja, sondern du hast ja da seelische Eindrücke, ja. Also das heißt, die dann diese Organe bekommen und eingepflanzt bekommen, ja, die haben dann plötzlich zwei Seelen in ihrer Brust, ja. Die beginnen dann plötzlich zu trinken, ja, oder also du nimmst so quasi das Erlebte des getöteten Organentnahmeopfers mit, ja, und hast dann und wirst plötzlich ein anderer Mensch. Ja.
Das ist das Thema Empfänger, über das möchte ich später noch reden. Jetzt will ich noch beim Opfer bleiben. Mhm. Also Sie haben jetzt ja auch von der Überlebenschance vorher mal das angesprochen. Kritische Ärzte, also Ärzte, die die Organentnahme kritisieren, sprechen sogar von 60%, was die Hirntoten eigentlich überleben könnten, wenn man ihnen nicht die Organe nehmen würde und sie damit töten würde.
Ja. Ich habe mich erst kürzlich mit so einem Bericht beschäftigt. Also du kannst gewisse Gaben geben, ja, die so quasi die Hirntätigkeit wieder anregen. Ja. Also diese Grenzerfahrungen zwischen Leben und Tod. Also da passiert es so viel und da weiß man noch relativ wenig. Ja. Und die sagen, also mit Körperkühlung, ja, damit dass du gewisse Enzyme gibst, damit dass du ihm so quasi auch Wärme gibst, ja, indem Angehörige da sind, die Hand halten. Alle diese Dinge, ja, alle diese Dinge helfen so jemand dann auch zu überleben, ja. Und der Druck auf der anderen Seite halt an diese Organe heranzukommen, ja, und dieses ganze Lügenkonstrukt umherum, ja, mit Spende und mit Hirntod und mit irreversibel, das ist nicht irreversibel, ja. Da gibt's also genügend Berichte, die, also, auch von renommierten Medizinern, die sagen, das ist nicht irreversibel, ja, sondern das ist sehr wohl reversibel. Man muss es nur wollen. Aber wir kennen das ja von Corona, da gibt's ja viele Parallelen zwischen dieser Organentnahme und Corona. Diese Berichte werden unterdrückt, weil heute eine milliardenschwere Industrie dahinter ist.
Das wollte ich gerade sagen. Da wird wahrscheinlich kaum jemand ein Interesse daran haben, dass er da mehr an diesem Feld forscht, wie Hirntote wieder zurückkommen, wenn er dann doch eigentlich das andere viel mehr Geld bringt und auch mehr Organe bringt und was auch immer halt man für einen Zugang hat
dazu. Ja, ja, ja.
Kritiker von Ihren Aussagen würden jetzt sagen, ja gut, aber der Mensch ist ja trotzdem tot, weil man ihn ja am Leben halten muss, diesen hirntoten Patienten, weil sonst würde er ja einfach sterben. Das heißt, wenn er nicht diese lebenserhaltenden Maßnahmen hätte oder man halt gewisse andere Maßnahmen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, treffen würde, dann würde er sowieso sterben. Und deshalb bewerten viele das Leben des noch lebenden Patienten, der auf seine Organe wartet und damit eine Chance hat, dass er vielleicht noch Jahre, Jahrzehnte lebt, als höher als derjenige, der sowieso sterben würde, wenn ich ihn jetzt einfach von den Geräten runternehmen würde. Das ist ein gewisser Konflikt. Wie sehen Sie das?
Sagen wir so, also wenn ich nicht weiß, ja, also ich weiß ja, dass man die retten kann. Ja, also es ist dieses Entscheiden über Leben und Tod, dass ich sage, also es ist irreversibel und er wird sterben, das ist einfach falsch. Ja? Und die Hirntoddiagnose ist auch falsch, weil das Hirn nicht tot ist. Also ich kann nicht auf falschen Annahmen, ja, Schlussfolgerungen ziehen. Ja? Und das sind eine Summe von falschen Annahmen. Ja? Und wenn ich das so quasi zu Ende denke, ja, und sage, okay, momentan ist die erste Hilfe halt die Eintragung ins Widerspruchsregister, und dann würde ich auch sagen, ich würde auch umgekehrt, wenn ich sage, ich widerspreche, auch niemand so quasi. Und dann will ich natürlich, auch wenn ich widerspreche, damit auch ein Bekenntnis inkludiert, dass auch ich kein Organ nehmen werde. Ja? Also ich bin von dem so felsenfest überzeugt, dass das menschliche Leben geschützt gehört und wann der Mensch zur Ware wird, ja, wo du sagst, es zählt das, wo also mehr Geld rausspringt und so quasi, wenn ich ihn ausschlachten kann, kriege ich mehr Geld, als wenn er überlebt, ja, dann ist das eine ganz schreckliche Entwicklung und wir müssen uns alle fragen, ob wir solche Entwicklungen wollen.
Ja, da spielt ja auch ganz stark das Thema Menschenwürde und Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung mit, ja. Das haben wir, Sie haben jetzt gerade gesagt, auch in Corona sehr stark gehabt, vor allem auch, wenn es um Impfpflicht und solche Themen gegangen ist, wo es dann immer geheißen hat, das Allgemeininteresse muss über das Eigeninteresse gesetzt werden und die körperliche Selbstbestimmung spielt dementsprechend dann keine Rolle und auch die Menschenwürde wurde ja komplett ignoriert. Sie haben, wie gesagt, diese Parallele zu Corona selbst vorhin gezogen. Vielleicht können Sie das mal auch näher erklären, wie das mit der Organtransplantation zusammenhängt.
Also ich sehe einen roten Faden, der beginnt bei der Kindesabtreibung über die Organentnahme zum Impfzwang. Ja, also alle diese drei Konzepte, Kindesabtreibung, Organentnahme und Impfzwang, haben ein Menschenbild, wo der Mensch nur Ware ist. Ja, also wo der Mensch so quasi wie ein Sklave behandelt wird, ja, und wo ich ihn nach Belieben töten kann, ja, oder für medizinische Experimente verwenden kann, ja. Also das ist ein Menschenbild, ja, das schlussendlich dann im Transhumanismus endet, ja, worüber ihr bei Auf 1 auch immer, also, aber das sind die Vorläufer, ja, Kindesabtreibung, Organentnahme, Impfzwang sind Vorläufer hin, wo der Mensch so quasi wie ein Sklave ist und der Mensch als Ware verhandelt wird. Es gibt so quasi noch eine zweite Parallele, das ist dieser Hirntodtest, ja, also wobei Hirntod wie gesagt ein verlogener Begriff ist. Der PCR-Test ist sehr ähnlich, ja. Auch der PCR-Test ist ein völlig willkürlicher Test, ja, den ich beliebig ausschlachten kann und der mir heute, also je nachdem, wie viel Zyklen ich da verwende, die entsprechende Ergebnisse gibt. Und beim Hirntod ist es genau dasselbe. Also du hast diese Tests, diese willkürlichen Tests, ja, die du politisch steuern kannst. Du hast eine dritte Parallele, ja, und das ist also so ein raffiniertes Zusammenspiel aus Politiker, ja, die diese Gesetze machen, das Organentnahmegesetz ist aus dem Jahr 1982, so quasi als Anhang zum Krankenanstaltengesetz. Du hast die Ärzte, ja, die dann so quasi, weil sie die Gesetze dann nach Belieben, also auch töten können, ja, ohne dass sie so quasi straffällig werden, weil das und Tod und ein Todes und Tod definieren können nach Belieben. Und das Dritte, und das ist etwas, was mich als Katholik also besonders schmerzt, die katholische Kirche, die bei diesen Themen dann so quasi das Marketing übernimmt, ja, und diese Verbrechen dann auch noch als Akt der Nächstenliebe klassifiziert. Ja, also das ist etwas, also diese Komplizenschaft der Amtskirche bei diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist etwas, was mir als Katholik also ganz besonders wehtut.
So ja. Wie bei der Impfung.
Ja, genau. Also bei der Impfung haben Sie also dieser Spruch, Akt der Nächstenliebe, den Sie ja von der Organentnahme entnommen haben, ja, dort wird ja mit dem gleichen verlogenen Satz Werbung gemacht, ja. Also da war auch die Amtskirche bis hinauf zum Papst also federführend, um diese also völlig perverse also Impfgeschichte zu forcieren, ja. Und also da hat die katholische Kirche also völlig von Sinnen, ja, und hat alles verleugnet, was einem Katholiken nur woran Katholiken glauben.
Ja, ja, gerade die katholische Kirche oder überhaupt diejenigen, die für eine Organspende, jetzt in Ihrem Begriff wieder zu bleiben, werben, würden ja Ihnen oder den Gegnern von dieser Organentnahme vorwerfen, dass sie egoistisch sind. Weil wenn sie es übern, viele sagen dann, ja, wenn sie selber betroffen wären oder wenn ihr Kind betroffen wäre und auf Organe warten würde, dann würden sie vermutlich anders denken. Würden Sie das?
Na, ganz sicher nicht. Also wirklich nicht. Also da leiste ich jeden Eid. Ja, also weil, also im Prinzip, es ist Kannibalismus. Ja, also du schlachtest einen Menschen, damit du so quasi weiterleben kannst. Und wie gesagt, also mit den Problemen eines Fremdorgans, damit, dass du hast 80, du zahl, also die du bist ein Umsatzträger, du, also die Medikamente für so einen transplantierten, weil ja das Organ abgestoßen wird, also das, es ist ja natürlich, dass dieses Fremdorgan abgestoßen wird. Das heißt, du musst das Immunsystem unterdrücken. Ja? Das heißt, und mit dieser Unterdrückung dieses Immunsystems bist du natürlich sehr anfällig. Ja? Jetzt musst du jede Menge Medikamente schlucken. Also dieses Leben eines so quasi, also mit einem Fremdorgan, das wird immer so behübscht, als ob das so glas wäre. Das ist überhaupt nicht glas. Nein. Nein, also ich glaube, wir sind aufgerufen, uns also nicht nur mit dem Leben, sondern auch mit dem Tod auseinanderzusetzen, rechtzeitig, ja, uns da auch Vorkehrungen zu treffen, unser Testament zu machen, wann die Zeit reif ist. Und zu dieser Vorsorge gehört also momentan, weil es eben nicht anders geht, diese Eintragung ins Widerspruchsregister. Und damit auch gleichzeitig, also in meinem Fall, also kommt es überhaupt nicht in Frage, dass ich ein Fremdorgan, also dass jemand für mich geschlachtet wird, damit ich noch ein bisschen weiterleben kann. Und meine Kinder, die sind alle erwachsen, die treffen ihre eigenen Entscheidungen. Ja. Also das, was Sie ansprechen, sind eher die unmündigen Kinder.
Ja, das bis 14. meine ich, aber hätten genau. Sie zum Beispiel genau. ein kleines Kind, auf, das auf ein Organ warten würde?
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Der ehemalige deutsche Patientenanwalt Dr. Georg Meinecke beschreibt ja das sehr gut und er nennt es ein recht unwürdiges Leben, was der Empfänger nachher hat. Also man stellt sich das eben, wie Sie gesagt haben, immer sehr, sehr toll vor. Man glaubt irgendwie eben, man ist da ein richtiger Lebensretter und der blüht dann wieder auf, dieser Mensch, der die Organe bekommen hat und führt wieder ein ganz normales Leben. So ist es ja eben nicht. Also ich habe da ein paar Stichworte zusammengeschrieben, wie es der Herr Dr. Meinecke, der sich eben sehr viel mit diesen Fällen beschäftigt hat und hier viele Fälle auch verteidigt hat als Patientenanwalt, wie der das schildert. du wirst zuerst getötet, also als Organempfänger jetzt, du wirst zuerst getötet, weil man muss dir ja eine lebensgefährliche Wunde zufügen, um dein eigenes Organ mal rauszuschneiden, bevor das andere kommt. Da fängt es ja schon mal an. Da kommt ein Fremdorgan, Sie haben es gesagt, das wird prinzipiell abgestoßen vom Körper. Um diese Abstoßungsreaktion zu vermeiden, werden eben Immunsuppressiva gebraucht, die eben das Immunsystem komplett herunterfahren. Das heißt einerseits, sie sind völlig anfällig für Infektionen. Der Körper ist schwach, er kann ständig krank werden, wird er auch, kann auch daran sterben, zum Beispiel an einer Lungenentzündung. Und dann kommen noch die Kosten hinzu. Also der Dr. Meinecke spricht von 1.000 bis 18.000 Euro im Monat, die ein Mensch, ein Organempfänger für Immunsuppressiva aufwenden muss, dass er sein eigenes Immunsystem unterdrückt. Also, und dann haben wir noch gesprochen von diesen zwei Leben, ja, von denen viele berichten, die halt sagen, irgendwie komisch, sie haben seit sie das fremde Organ haben, so komische Gelüste, sie wollen eben auf einmal Motorrad fahren und dann kommen sie drauf, dass derjenige, der das Organ hatte, eben bei einem Motorradunfall verunglückt ist und solche Dinge. Also das klingt alles jetzt nicht sehr schön, ja, also man stellt sich das sehr anders vor. Ist das auch etwas, was in diese Diskussion des Für und Wider Organspende, Entnahme oder nicht, Widerspruchslösung oder nicht, einfließen sollte, dass man mehr auch darüber aufklärt, wie es eigentlich wirklich dem Empfänger geht?
Ja, sicher, aber das erinnert an Corona. Ja? Das erinnert, die Impfung ist nebenwirkungsfrei und also im Prinzip sind alle diese Dinge so quasi, das ist einfach Marketing, das ist Werbung. Ja? Und die Zeitungen, ja, also Mainstream tut also nur diese schöne Marketingseite der Organ. Empfänger schildern, ja, aber nicht die Wirklichkeit abbilden. Aber es gibt, also das ist übrigens ein ausgezeichnetes Interview von Dr. Meinecke, wirklich. Also er hat das also als pensionierter Patientenanwalt gebracht, ja, und das ist irgendwie schon bemerkenswert, weil du, also erst wenn du in Pension bist, ja, über diese Dinge wirklich freimütig reden kann. Ja. Also ich möchte vielleicht noch auf einen Aspekt hinweisen, der wichtig ist. Nämlich, dass die Ärzte, also wenn Ärzte, ja, sich kritisch äußern zur Organentnahme, dann haben sie sofort ein Disziplinarverfahren ihrer Ärztekammer so quasi am Hals. Also ein guter Freund von mir ist schon verstorben, aber er war einer der renommiertesten, also Kritiker zum Thema Organentnahme und auch Impfen, Dr. Leubner aus der Steiermark. Also der hat einen Leserbrief geschrieben, glaube ich, in der Kleinen Zeitung 92 und ist von der Ärztekammer, wo er Zwangsmitglied ist, ja, zu damals 400.000 Schilling Strafe verurteilt worden. Ja, das war damals, also Sie können ruhig da statt Schilling Euro nehmen, ja, also ein enormer Vertrag. Also Betrag erst dann in zweiter Instanz ist das so quasi gnädigerweise von 400.000 auf 200.000 reduziert worden. Also, und erst der Verfassungsgerichtshof hat nach 3 Jahren festgestellt, dass auch ein Arzt das Recht auf freie Meinungsäußerung hat. Ja. Das heißt, das Problem ist schon auch, dass die Ärzte, die kritisch sind, von ihren Standesvertretungen und das Kammerwesen ist ja wirklich das etwas sehr was Bedenkliches, was überdacht gehört, ja, unter Druck gesetzt werden, ja, damit sie sich nicht frei äußern können und nicht die Interessen der Patienten vertreten können. Ja. Also dieser Druck der Ärztekammer, kennen wir ja von Corona, ja, ist enorm. Und aus dieser Fesselung der Ärzte durch ihre Kammer und die Vertretungen, also gehört auch einmal intensiv nachgedacht.
Ja, das wäre auch eine Frage von mir gewesen, denn das fragen sich auch viele andere. Warum müssen Sie als Laie davon reden oder das so offen aussprechen? Warum hört man eben von Ärzten, wenn das alles wirklich so schlimm ist mit dem Hirntod und dass da welche wieder aufwachen oder eigentlich noch leben, vergreisen und so weiter? Sagt sich ja alles unglaublich schrecklich an, wenn diese Situation so schrecklich ist. Warum hört man so wenig darüber? Das sind immer wieder diese Fragen, die auch mir gestellt werden, wenn ich über das Thema spreche, Ihnen vermutlich auch. Sie haben jetzt gerade die Antwort mehr oder weniger gegeben. Sie trauen sich einfach nicht, diese Ärzte, das offen auszusprechen.
Also sagen wir so, sie wissen, dass sie mit schärfsten Konsequenzen zu rechnen haben. Ja? Der Dr. Leubner hat 3 Verfahren gehabt von seiner Ärztekammer, also einmal wegen diesem Leserbrief, 2-mal wegen dem Thema Impfen. Ja? Also das geht bis zu Berufsverbot. Also es muss dir klar sein, dass du als Arzt, ja, also so wie die so wie die gesetzliche Regelung ist mit der Kammer. Also du bist da Pflichtmitglied, ja, die haben eine eigene Gerichtsbarkeit, ja, also haben dubiose Disziplinarkommissionen, ja, die dann völlig intransparent wie ein Feme-Gericht dich dann aburteilen, ja, und du musst also mit hohen Geldstrafen, mit Berufsverbot und mit all diesen Dingen rechnen, ja. Es gibt eine Reihe von Ärzten auch aus der Corona-Zeit, die dieses Thema kennen, ja. Und ich kann wirklich nur an die Ärzte appellieren, also dieses Kammerunwesen, muss man sagen, ja. Also da gehört einmal ein Aufstand gemacht, ja. Weil das ist mittelalterlich nicht mehr zeitgemäß und die Ärzte müssen schauen, dass sie sich aus diesen Ketten der Kammern befreien.
Der Herr Dr. Meinecke, über den wir vorher gesprochen haben, der ehemalige Patientenanwalt, nennt auch diese Organentnahme oder dieses Ganze drumherum ein Mordsgeschäft, ja, ein Wortspiel. Er spricht eben da wirklich von Summen, unvorstellbar Summen, Millionen, Milliarden. Ist das etwas, was Sie glauben, oder dass es deshalb einfach verhindert wird, dass da mehr hingesehen wird, dass da eben auch die Ärzte unter Druck gesetzt werden, dass sie nicht sagen, dass das eben viel mehr vertuscht wird, weil es einfach unglaublich viel Geld bringt, den Pharmafirmen, den Apotheken, alle möglichen Spitälern, Beteiligten. Richtig.
Ja. Also ich habe Ihre Frage vorhin noch nicht ganz vollständig beantwortet. Also ich bin Unternehmensberater, also Fachverband der Unternehmensberater. Ich unterliege keiner Kammer. Ich kann nicht diszipliniert sein, sondern ich bin freier Unternehmer und daher pflege ich das Freiwort. Würde ich das, was ich zu Ihnen sage, als Arzt sagen, ja, hätte ich also morgen schon mein Disziplinarverfahren und könnte nicht reden. Also insofern tue ich mir leichter als aufgeklärter medizinischer Laie, würde ich gar nicht sagen, ja. Also als aufgeklärter Bürger, ja, über diese Dinge zu reden, als ein Arzt, als aktiver Arzt der Ärztekammer. Ja, natürlich ist es ein Mordsgeschäft, ja. Also das wissen eh alle. Also das ist ein, ich habe zugeschaut, bringt bei den Verbrechern mehr ein als Drogen und Prostitution, ja. Und auch so, also ich glaube in Amerika, also 25 Milliarden oder zwischen 25 und 50 Milliarden Euro, also oder Dollar Umsatz im Jahr. Also das ist ein Riesengeschäft. Ja. Das ist ein Riesengeschäft. Und irgendwie, also das Modell dahinter ist, dass ich sage, also ich habe so quasi, also mein Patient ist kein Mensch, sondern ist eine Organlagerstätte und diese Organlagerstätte, die will ich halt ausbeuten. Ja. Und nachdem das so wertvoll ist, was der hat, ja, und dann so viel Umsatz, also über die Operation und über die, also das ist ein Umsatzbringer der Sonderklasse. Ja. Und da gibt es also ganz wenig Leute, die sich also da überhaupt zu äußern trauen, weil da so viel Geld im Spiel ist.
Ja, apropos Geld, es wird ja überhaupt, also es ist ja auch so, man weiß ja nicht, wenn man jetzt Organspender ist, auch freiwillig, weiß man ja nicht, wo die Organe hinkommen und da wird ja überhaupt wenig dafür darüber berichtet oder geredet. Und da gibt es ja auch immer wieder die Geschichten, dass sich gerade Reiche da dementsprechend einkaufen, vordrängen bei diese Listen und so weiter. Da ist man dann ja auch nicht davor gefeit, dass es, ja, dass da viel Schinde oder getrieben wird, wie es so heißt.
Ja, Das kann ich ja nur bestätigen. Also das kannten wir vom Impfen auch, wo sich die Leute vorgedrängt haben, damit sie sich impfen lassen. Nein, aber da ist es natürlich genauso. Ja. Und es gibt alle paar Jahre gibt es irgendwo einen Skandal. Also da gibt es ja diese Wartelisten, ja, weil sich jemand da also in diese Wartelisten hinein reklamiert. Also sie behaupten dann zwar immer, sie müssen sich das anschauen und sie müssen das untersuchen, aber natürlich, das ist missbrauchsanfällig. Ja. Und also du hast, also in Österreich, also es gibt jedes Jahr diesen Bericht, Transplantationsbericht, der kommt Mitte des Jahres fürs Folgejahr heraus. Also der letztgültige ist aus Ende 23. Also da sagen sie, dass also bei, also ein Explantier, dass im Schnitt, weiß nicht, zwischen 3 und 3,5 Organe bei jedem Explantierten entnehmen, ja, und die werden natürlich verteilt, ja, und dann gibt's die Helikopter, die landen mit den kleinen Köfferchen, wo das jeweilige Organ drin ist, und das wird dann durch die ganze Welt geflogen, und alle diese Dinge passieren in der Nacht. Also eines ist noch, vielleicht einen Satz noch dazu, ein Transplantationsarzt, also hat gesagt, würden wir die Menschen über die Organentnahme aufklären, würden wir morgen keine Organe mehr bekommen. Ja? Das Ganze funktioniert nur deswegen, weil halt gelogen, betrogen, das alles nur in der Nacht passiert, ja, es diesen, diese Mauer, dieses Mauer des Schweigens und der Lüge drum gibt, drum hat es, also darum funktioniert das bis heute.
Jetzt kommen wir noch zu einem Seitenthema sozusagen dieses Ganzen oder einen Randthema, was aber schon auch wichtig ist in der Diskussion, und zwar geht es um die Obduktionen. In Österreich ist es so, dass auch wenn du stirbst, dass dann eine Obduktion durchgeführt wird, auch, also da braucht keiner zuwilligen und da kannst du aber auch nicht widersprechen. Also wenn das Krankenhaus entscheidet oder auch die Gerichtsmedizin natürlich in einem Kriminalfall oder eben das Krankenhaus, weil es sagt, ja, sie will halt die Todesursache klären oder es gibt irgendwelche Gründe, versicherungstechnisch, was auch immer, sie können ja da jetzt sagen, was sie wollen in dem Sinn, wenn sie halt einfach diese Obduktion wollen, dann können sie das tun. Und da hat man dann auch keine Chance, als Angehöriger zu widersprechen. Ich habe da einige Berichte gelesen dazu, wo wirklich die Leute auch gekämpft haben und gesagt haben, wir wollen aber nicht, dass jetzt unser Vater oder was auch immer aufgeschnitten wird. Da haben sie einfach keine Chance. Da wird der Leichnam genauso aufgeschnitten, werden genauso die Organe entnommen, in Reagenzgläsern aufbewahrt und so weiter. Nur mit dem Unterschied, dass der Mensch wirklich tot ist. Würden Sie auch diese Sache, diese Gesetzeslage ändern wollen, wenn Sie könnten?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Also das, was wir in Österreich haben und in anderen Ländern wird es ähnlich sein, es greift so, ein Gesetz greift ganz raffiniert ins andere. Ja? Also es ist so, wenn du in einem Krankenhaus stirbst in Österreich, dann wird dein Körper so quasi verstaatlicht. Der gehört dann plötzlich dem Staat und der Allgemeinheit. Ja? Und erst wenn er so quasi freigegeben wird, ja, dann können die Angehörigen ihn wieder übernehmen. Ja? Auch dieses Transplantationsgesetz ist ja ein also gehört ja zum Krankenhaus, gehört ja zum Krankenhausgesetz. Ja? Und diese Bestimmung, dass du so quasi, dass dein Körper verstaatlicht wird, ja, wenn du für tot erklärt wirst, ja, also das ist ganz schrecklich. Ja, da haben wir wirklich noch viel zu tun, die Menschen aufzuklären und auch darauf zu drängen, dass solche Gesetze geändert werden und dass man also, dass die Angehörigen hier zustimmen müssen, ja, es gibt so quasi Kriminalverdacht, aber das nicht nach Belieben, ja, der Körper so quasi verstaatlicht und für die allgemeine, also das finde ich ganz pietätlos, schrecklich, und das wissen sicherlich viele Leute nicht, dass das so ist.
Andererseits wurde gerade während Corona immer wieder die Kritik laut, dass zu wenig obduziert wird. In Deutschland ist es ja anders. Da müssen ja die Angehörigen zustimmen, beziehungsweise der zu Lebzeiten du selbst noch zustimmen, wenn du das willst, dass du obduziert wirst. Eben in Ausnahmefällen, Kriminalfall und so weiter, ist es jetzt nicht so. Aber grundsätzlich schon. Und da wurde eben in Corona die Kritik laut, dass eben viel mehr obduziert hätte werden müssen, dass man eben drauf kommt, dass das alles ja ganz anders sich darstellt mit den Corona-Toten, die eigentlich keine Corona-Toten sind und so weiter. Es gibt viele Leute, die das dann privat bezahlt haben bei Impfopfern und da genauer nachsehen wollten, was da wirklich durch die Impfung geschehen ist. Da haben eben auch viele kritisiert, würde man da obduzieren, wüsste man viel mehr über diese Impftoten, über die Impffolgen und so weiter. Also das ist ja dann auch wieder ein Für und Wider. Wie sehen Sie das?
Ja, also sagen wir, nein, es ist einfach ein Beweis der kompletten Willkür. Ja, es ist einfach Willkür. Also wenn es mal in den Kram passt, also wenn ich einen Vorteil habe und so quasi Umsatz machen kann, dann wird obduziert und geschlachtet. Ja, wenn ich aber etwas zu verbergen habe, ja, so wie bei dieser depperten, also angeblichen Impfung, ja, dann vermeide ich natürlich alles, damit das auffliegt. Ja. Also der Professor Burkert hat ja da tolle Arbeit geleistet, ja, und Berichte gemacht, und die haben also zum Thema Impfen, da haben sie das wie der Teufel das Weihwasser gescheut. Da haben sie es nicht gewollt, ja, damit dieses Lügengebäude nicht zusammenbricht. Ja. Aber so, ansonsten, das, was ja bei Corona so augenscheinlich war, war einfach diese komplette Willkür. Ja, also du hast eigentlich nichts mehr, also du hast eigentlich, also das Fundament des Rechtsstaates, ja, hast du gemerkt, also das ist das Papier nicht wert, sondern es wird nur mehr willkürlich gehandelt, und das war, also das ist auch eines von tausenden von Beispielen für gesetzliche Willkür. Da hat man Angst gehabt, dass was auffliegt, und daher hat man das so also verhindert und verboten, ja.
Nun gut, also Obduktionen kann man jetzt noch nicht verhindern. Da gibt es keine Widerspruchslösung und kein Widerspruchsrecht. Aber kommen wir wieder zur Organentnahme. Da gibt es sehr wohl das Widerspruch, die Widerspruchsmöglichkeit, zumindest jetzt eben da, wo es die Widerspruchslösung gibt. In den anderen Ländern, wie gesagt, bei der Zustimmungslösung muss man sowieso aktiv zustimmen, dass das überhaupt passiert. Jetzt ist es aber so, das möchte ich unbedingt noch ansprechen, Sie haben es anfangs erwähnt, dass es sehr viele Deutsche gibt, die in Österreich im Widerspruchsregister eingetragen sind, weil es eben so ist, wenn du in diesem Land dann stirbst, wo diese Regelung gilt, dann wird eben das Widerspruchsrecht angewendet und wenn du da nicht in dem Register dieses Landes drinnen stehst, dann werden dir die Organe entnommen, auch wenn in deinem eigenen Herkunftsland die Zustimmungslösung gibt. Mhm. Deshalb raten Sie, unbedingt auch da einzutragen, wo man hinreist, oder?
Genau. Also das ist das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheit. Ja, dort gibt es dieses Widerspruchsregister. Von diesen 62.000, die Ende 23 eingetragen waren, sind 10.000 Ausländer. Und von diesen 10.000 Ausländern ist der Großteil sind Deutsche. Ja. Weil wir heute in der Nähe sind, auch mit diesem Thema dann mehr beschäftigen. Ja. Ich kann also auch nur Deutsche, also die viel reisen, auch nur so quasi also inspirieren oder einladen, sich also die Länder, wo sie hinreisen, anzuschauen und sich jeweils in die entsprechenden Widerspruchsregister einzutragen. Ja. Das gehört zu einer, also genauso wie zu einer Autoversicherung oder Urlaubsdingsversicherung gehört das heutzutage dazu, ja, weil diese Gesetze, die sind unerbittlich, ja, dieses Territorialprinzip, ja, das gilt halt dort, wo der Unfall passiert und nicht dort, wo du herkommst.
Wenn ich aber jetzt in einem Land lebe, ebenso wie Österreich, wo die Widerspruchsregelung gilt und ich hier in das Widerspruchsregister eingetragen bin, gilt das dann auch für ein anderes Land?
Nein,
das geht nicht. Also ich muss mich sowieso, ich sowieso bei mir eingetragen bin, muss ich trotzdem mich in jedem anderen Land
melden. Und noch ein wichtiger Punkt, also an alle Eltern, ja, also nicht nur sich, sondern auch die Kinder eintragen, ja, und zwar, also man ist berechtigt, die Kinder bis 14 Jahre. Wenn sie dann 15 Jahre sind, muss man sie noch einmal als Erwachsene eintragen. Ja. Das ist auch so eine Gemeinheit, ja, dass man sagt, die werden nicht automatisch dann, wenn sie älter werden, als Erwachsene geführt, sondern die fliegen dann automatisch raus seit 2016, ja, und müssen dann noch ein zweites Mal eingetragen werden. Das ist eine von X-Schweinereien.
Auch wieder sehr perfide, ja,
genau,
das Ganze.
Genau. Also das ist auch.
Da muss man halt wirklich gut informiert sein bei den Ganzen. Da muss man sich da wirklich reintigern und Informationen holen, dass man das alles weiß, weil lesen tut man das ja nirgends.
Nein, oder man muss auf eins hören. Ja?
Also das, nein, wirklich. Jetzt also wissen es hoffentlich viele. Ja?
Ja, also das Lesen und ich bedanke mich wirklich, dass Sie sich also für dieses Thema Zeit nehmen, ja? Weil das ist es schaut so klein aus, ja? Aber es hat alle Facetten in sich, um zu verstehen, warum wir heute in dieser Zeit so leben. Also es spiegelt sich da alles in diesem Thema wieder.
Sie machen sich ja nicht nur Gedanken über das Problem, sondern auch über die Lösungen. Vielleicht können Sie da abseits jetzt von dem Eintragen in die Widerspruchsregelung skizzieren, was wir tun können, was die Politik tun soll, was sollte man ändern, was könnte man tun?
Also ich denke mal, also jeder an seinem Platz, jeder an dem Platz, wo er ist. Ja. Also ich denke mir als Jurist, alle Gesetze, wo du sagst, ich nehme eine Zustimmung an, also dieses Presumed-Consent, die gehören aufgehoben. Ja. Das ist undemokratisch, ja. Das ist perfid bis dort hinaus. Ja. Das ist eines Rechtsstaates unwürdig, ja, Gesetze zu haben mit angenommener Zustimmung, wo man den Betroffenen gar nicht fragen muss. Ja. Das ist die Aufgabe für die Juristen. Ja. Die Aufgabe für die Journalisten ist, über solche Dinge zu berichten. Ja. Weil das kann wirklich jeden treffen. Du weißt ja nicht, wo du verunfallst. Ja. Also das kann dein Kind treffen, deinen Mann, deine Mutter, ja. Alle, ja, also Journalisten darüber zu berichten, ja. Die Ärzte, ja, dass sie einfach aufstehen und sagen, wir hören auf zu töten, ja. Es ist der Auftrag des Arztes, ist zu heilen und nicht zu töten, ja. Und sie haben sich also damit, dass sie also schon, also das hat mit Kindesabtreibungen begonnen, wo ungeborene Kinder getötet werden, geht bei der Organentnahme weiter, ja. Also ich wünsche mir Ärzte, die diesen hippokratischen Eid einnehmen und wenn das in der jetzigen Konstellation nicht gibt, dann sollen sie sich abspalten und ihre eigenen Verbände gründen, wo also noch der hippokratische Eid gilt und wo die sagen, wir tun heilen, aber nicht töten. Ja. Und Ja, und wir alle, also sagen wir so, indem wir uns in diese Widerspruchsregister eintragen lassen, sodass dann nicht 62.000, sondern 100.000 und irgendwann mal 500.000 drinnen sind, sodass die Politik dann reagieren muss. Ja. Und einen besonderen Appell habe ich also wirklich noch an die Katholiken. Ja. Also diese Organentnahme widerspricht 4 von 10 Geboten Gottes. Ja. Du sollst nicht lügen, das ist ein einziges Lügengebäude. Du sollst nicht betrügen, ja. Das ist Betrug an allen, an den Angehörigen, an den, also denen wird was völlig Falsches vorgegaut, von der Spende angefangen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Gut oder Organ, ja, und du sollst nicht töten. Ja. Also von 10 Geboten Gottes werden 4 hier verletzt. Ja. Und wenn ich also hier, weiß nicht, Katholik bin, wenn ich Priester bin, wenn ich Kardinal bin, Bischof bin, ja, dann muss ich aufhören. Ja. Das geht nicht. Ja. Das das schreit zum Himmel. Diese Verbrecher, die also damit zugrunde. Und der Mensch gehört geschützt von Beginn der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, also nicht zu seinem Kreuz, bis zum natürlichen Tod. Ja, das gehört implementiert. Ja, das wär mein Appell, dass wir da alle zusammenhelfen, dass so eine Gesellschaft und so etwas möglich ist. Ja.
Gute abschließende Worte. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Kirchmeier, dass Sie bei uns im Studio waren. Vielen Dank.
Danke auch.
Ob Sie nun für oder gegen die Organentnahme sind, Fakt ist, Menschenwürde kann nicht bei einem Koma oder auch nicht beim Tod enden. Es ist unser Leben, es ist unser Sterben, es ist unsere ewige Ruhe und niemand hat das Recht, uns das zu nehmen. Meiner Meinung ist daher klar, eine Organentnahme muss auf einer freien Entscheidung beruhen. Aber wie überall scheiden sich auch hier die Geister. Damit verabschiede ich mich bei Ihnen, liebe Zuseher. Bis zum nächsten Mal bei Elsa auf 1.